Es ist ein großes Vorrecht, in eurer Mitte sein zu dürfen. Und ganz besonders denke ich, müssen diese Tage mit sehr viel Gebet begleitet werden, denn ich bin krank. Und ich habe eigentlich gestern gedacht, das erste Mal, seitdem ich meine Reisen in Deutschland mache, die immer so voll waren und sind von Diensten und Aktivitäten, zum ersten Mal bin ich krank geworden. Das habe ich erwischt am Freitag, eine Grippe. Und ich hoffe, man nimmt es mir nicht für übel, wenn ich ein bisschen Distanz halte, denn ich habe Fieber in der Nacht gehabt und das ausgeschwitzt etwas, aber ich denke, ich möchte nicht freigebig sein mit dem, was ich habe, sondern möchte es für mich behalten. Und daher heute keine große Annäherung. Ich bin froh, dass ich wieder hier sein kann. Für die, die uns nicht kennen, meine Frau und ich waren von 69 bis 89 in Deutschland in einer Gemeindegründungsarbeit die meiste Zeit in Stuttgart. Und wir haben vier Kinder. Wir haben einen Sohn mitgebracht, damals 7 Monate alt, jetzt ist er 30. Und wir haben dann 2 weitere Söhne bekommen. Der zweite, Phil, ist 28. Der dritte, Lamar, wird 23 in wenigen Tagen. Und dann hat der Herr uns überrascht mit einer Tochter, die vor kurzem 13 wurde. Also haben wir dann die Freude, 2 Enkelkinder zu haben und auch ein Kind daheim und freuen uns ganz besonders darüber. Meine Frau lässt grüßen, sie betet die ganze Zeit mit für diese Dienste. Viele wurden aufgerufen zum Gebet. Ich habe E-Mails geschickt an einige 100 Personen. Und so rechne ich damit, dass der Herr uns segnet. Denn wenn Gottes Kinder beten, da geschieht was. Und ich rechne einfach mit seiner Hilfe heute. Es ist mir aufgefallen, wie Teamarbeit, das Zusammenarbeiten in einem Team, vor allem unter Missionaren problematisch sein kann. Wir waren, meine Frau und ich, noch alleine. Wir hatten keine weiteren Mitarbeiter in Stuttgart. Und da hat ein amerikanischer Militäroffizier mir einen Satz gesagt, der mir tief ins Herz ging und, ich muss sagen, große Furcht bei mir hervorgerufen hat. Er sagte, er wäre in Thailand gewesen während des Vietnamkrieges und er hatte damals ziemlich viel Kontakt mit amerikanischen Missionaren verschiedener Missionen. Und alle hätten ihm gesagt, ich gehe davon aus, deswegen, weil er wahrscheinlich gefragt hat, was ist das größte Problem, mit dem ihr fertig werden solltet hier draußen. Alle haben ihm gesagt, ihr größtes Problem sei das Auskommen mit den anderen Missionaren. Komisch. Erschreckend. Und wir hatten noch keine weiteren Teammitglieder. Und ich habe mir das schwer zu Herzen genommen, mir hinter die Ohren geschrieben und gebetet, Herr, hilf, dass wenn wir ein Team haben, es nicht so sein wird wie dort in Thailand, dass unsere Teammitglieder über uns sagen müssten, wir wären ihr größtes Problem, oder wir über sie sagen würden, sie wären unser größtes Problem. Und ich bin dankbar für das, was wir erleben durften in unserem Dienst hier in Deutschland. Das Team wuchs, wir hatten 14 Erwachsene und dann wurde ich nachher Europaleiter, nicht nur der Leiter von dem Team in Deutschland, sondern auch das Team in Europa. Und ich muss sagen, eins der schwersten Sachen für uns beim Umzug wieder in die Staaten war das Team zu verlassen. denn wir haben uns tief vereinigt in Christus, wir haben gemeinsame Wege gefunden. Wir sind dankbar, dass der Herr Großes getan hat an uns, und wir vermissten natürlich das Team, als wir umzogen. Und dann entdeckten wir, wir müssen neu diese biblischen Prinzipien dort anwenden, wo wir ankamen, an der Schule, an Grace College und Grace Theological Seminary, wo ich jetzt arbeite, weil ich merkte, auch viel von dem biblischen, von der biblischen Lehre über das Auskommen miteinander unter Christen hat da nicht richtig und gut funktioniert. Ich kam zurück in die Staaten und übernahm die Leitung von der Missiologieabteilung unseres Seminars und hatte das Vorrecht, dann eine Revision von dem Lehrplan zu machen. Und unter anderem habe ich mir gefragt, was haben wir wissen müssen und tun müssen, um effektiv zu arbeiten in unserem Dienst im Ausland. Und ein Kurs, den ich hier schon angeboten habe, Prinzipien und Praxis des Gebets, ein Kurs, habe ich gesagt, das ist ein Muss. Ein anderer hat es unterrichtet an der Schule, und ich habe ihn gebeten, mal das weiter zu unterrichten. Er sagt, ich wollte in Ruhestand gehen. Und so habe ich den Kurs bei ihm das letzte Mal genommen und übernommen und unterrichte mit seinen Unterlagen diesen Kurs Prinzipien und Praxis des Gebets. Es ist nicht möglich, einen effektiven Dienst zu tun in der Gemeinde Jesu, ohne ein reges, lebendiges Gebetsleben zu haben. Dann war noch ein Kurs, den ich im Herzen sah, das ist dieser Kurs Biblical Teamwork, biblische Teamarbeit. Und habe das dann zusammengestellt, war nicht sehr glücklich darüber, wie es zusammengestellt wurde, habe es revidiert vor einigen Jahren und habe mir im Stillen gehofft und gedacht, vielleicht haben wir die Möglichkeit, es noch zu vereinfachen gegen Ende unserer Stunden zusammen. Mein Ziel ist es, es einfach darzustellen. Ich bin davon überzeugt, dass die Kompliziertheit darin nicht liegt, dass man viele komplizierte Gedankengänge hat. Die Kompliziertheit liegt in dem Auskommen mit anderen. Und deswegen ist mein Ziel in der Darstellung der Information, das eher einfacher als komplizierter zu haben. Und daher habe ich versucht, das zusammenzufassen mit diesen fünf Dingen, die ich auf dem Umriss auf Seite 1 habe in euren Unterlagen. Die Gesundheit und Effektivität eines Teams steht in direkter Relation zu der Möglichkeit, wie das Team definiert wurde, anhand von dem besten Modell. Es gibt ein vollkommenes Modell von Teamarbeit. Zweitens, die Schriften weisen uns an, wir sollen dem Vorbild der Dreieinigkeit folgen. Drittens, unsere Hingabe an den Missionsbefehl Jesu wird zum Tragen gebracht oder zur Veröffentlichung gebracht, in dem, wie wir mit anderen Christen zusammenarbeiten. Und man findet gute Vorbilder, Beispiele von Teamarbeit in beiden Testamenten. Das zweite, römische Zahl 2, die Gesundheit und Effektivität eines Teams steht in Relation zu den Zielen. Das dritte, die Gesundheit und Effektivität eines Teams steht in direkter Relation zu der Qualität der Leiterschaft. Nummer 4, die Gesundheit und Effektivität eines Teams ist in direkter Relation zu der Qualität der Beziehungen zwischen allen Gliedern des Teams. Und das letzte, ein biblisches Team wird bekräftigt durch Hingabe an den Geist Gottes. Nun, Wir kommen dann zu Seite 2 einigen Definitionen von Teamarbeit. Aus dem Lexikon bei uns, leider habe ich diese Dinge nicht übersetzt, man könnte bestimmt aus dem Duden oder sonst anderen Dingen was bekommen. Ein Team, im Englischen sagt man ein Team, zwei oder mehr Pferde, Ochsen oder andere Tiere, die zusammen gekuppelt werden, um einen Wagen oder einen Flug zu ziehen. Eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten in koordinierter Arbeit. Teamwork oder Teamarbeit, das Zusammenarbeiten einer Gruppe von Menschen, bei dem einzelne Interessen, persönliche Interessen untertan werden und dass eine Gruppeneinheit und Effektivität, koordinierte Effektivität wie von einem Sportteam. E.F. Murphy von Overseas Crusades, eine Mission, ein christliches Werk, sagt, Teamarbeit ist eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten und in einer Beziehung, die besondere persönliche Hingabe bedeutet, aneinander, sowie Hingabe an spezifischen, messbaren Zielen, die alle miteinander teilen. George Murray von Bible Christian Union schrieb, Arbeit, die getan wird von einigen Mitarbeitern, wo alle ihre persönlichen Interessen untertänig machen, damit das Gesamte zusammenarbeiten kann. Man merkt, ein Team besteht aus mehr als einem Menschen oder einer Person, eine gemeinsame Ausrichtung, koordinierte Arbeit und zusammengeschlossene Hilfsquellen oder zusammengeschlossene Arbeitsquellen. Persönliche Interessen werden eigentlich auf die Seite gestellt, damit man gemeinsam zusammen gut arbeiten kann. Ein Team hat gute Leiterschaft und ein Team hat auch gute Kommunikation miteinander und mit Gott im Gebet. Bezieht sich auf den Werk des Heiligen Geistes in jedem Teammitglied persönlich und ich denke, ein Team schließt auch ein, die Hingabe an Einheit und eine Freundschaft mit den anderen Gliedern des Teams. Ein Team ist nicht eine Gemeinde, aber eine Gemeinde in einem gewissen Sinn ist ein Team, eine koordinierende Arbeitsgruppe. Gegenseitige Untertänigkeit schließt auch Rechenschaft ein. Und Nummer 11, die Talente, die Gaben von jedem Glied oder jedem Mitglied des Teams sind wichtig. Und dann auch Training, Anleitung. Man sieht, es gibt ein paar Hauptkomponenten. Erstens eine Ausrichtung, zusammengeleitet in Einheit. Zweitens Beziehungen gibt es in einem Team. Man lebt zusammen in Einheit. Und drittens der Dienst, das, was man zusammen tut. Nun, wir wollen jetzt zu einem Gespräch kommen. Die Dreieinigkeit ist unser bestes Modell von biblischer Teamarbeit. Darf ich bitten, dass wir unsere Bibel aufschlagen zu Johannes 17, Vers 21. Johannes 17, Vers 21. In dem hohen priesterlichen Gebet Jesu lesen wir Folgendes, Vers 20. Ich bitte aber nicht für diese 11 Jünger alleine, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. In diesen Worten, in diesem Gebet, der Herr Jesus Christus betete, dass wir eine eine Einheit erleben, die gleichzustellen ist mit der Einheit des Vaters, Sohnes und des Geistes. Jetzt möchte ich mal fragen zu unserer Diskussion hier für die nächsten Minuten. Wie sieht die Einheit der Dreieinigkeit aus? Was sind die Merkmale der Einheit der Dreieinigkeit? Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins in welchem Sinn?
Gemeinsames Ziel.
Ziel? Gemeinsames Ziel? Charakter,
Kommunikation.
Gut. Eine gegenseitige Liebe. Bitte?
Sie arbeiten miteinander.
Okay.
Aufgabenteilung.
Aufgabenteilung, sehr gut. Gegenseitige Ehrerbietung. Was noch? Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins. Oder ihre Einheit wird gekennzeichnet durch
Wahrheit.
Okay, sie leben in der Wahrheit.
Gleichwertig.
Gleich, sie sind Gleichwertigkeit, jawohl. Ich weiß es nicht, ob man hier gemeint hat, eins auch im Wesen, im Charakter, im Wesen. Jesus Christus, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins im Wesen. Es gibt auch in der Dreieinigkeit gegenseitiges Vertrauen. Vielleicht trägt das an, um an noch ein paar andere zu denken. Kommunikation haben wir schon. Ziele. Unterschiedliche Aufgaben und doch eine Einheit. Noch. Wir gehen von diesen zwei Worten aus, gleich wie. Gleich wie wir eins sind, so haben wir Christen. Jesus betete, gleich wie Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind, so haben wir eins zu sein. Und ich gehe von diesen zwei Worten aus, gleich wie, dass wir in unserem Auskommen miteinander, in unserem Dienen miteinander, so leben sollen, dass es so aussieht in der Einheit. David, ja.
Gott soll einheitlich
Unterordnung. Was fehlt von der Dreieinigkeit? Was ist eigentlich nicht dort in der Dreieinigkeit, was wir unter Menschen oft haben?
Neid.
Okay, Disharmonie.
Missverständnisse
gibt es nicht. Konkurrenzdenken, danke.
Kompetenzgerade.
Was noch? Keine Heuchelei. Keine Lieblosigkeit. Was fehlt noch?
Ungehorsam.
Egoismus. Okay. Keinen Hass. Das, was wir in dieser Liste gesehen haben, die gegenseitige Ehrerbietung, es gibt nicht oder kein gegenseitiges Herabtun von anderen. Es gibt genau das Gegenteil in der Dreieinigkeit. Nun, was für praktische Auswirkungen hat es zum Beispiel für ein Team von Menschen, dass die Dreieinigkeit eine klare Zielsetzung hat? Was für eine praktische Auswirkung. Wenn wir eins sein sollen, gleich wie Vater, Sohn und Geist eins sind, und sie ein klares Ziel haben, bedeutet es mir unweigerlich, wir sollen klare Ziele haben, wenn wir gemeinsam miteinander arbeiten. Meine Frage heute Morgen ist, wie viele Teams, wie viele Gruppen arbeiten zusammen mit einer ganz klaren Zielsetzung oder klarer Ausrichtung als Teammitglieder zusammen? Ich kenne viele Teams, die keine klare Ausrichtung haben als Team. Sie arbeiten zwar zusammen, aber sie haben sich nicht hingesetzt und klar gemacht in Bezug auf die Zielsetzung, und das meines Erachtens beeinträchtigt sehr das Teamleben. Je klarer die Ziele gesetzt sind und je größer die Hingabe an die Zielsetzung von allen, umso gesünder ist das Team, wenn alle eins sind in Bezug auf die Zielsetzung. Was für eine Auswirkung hat es, dass wir eins im Charakter oder eins im Wesen sind? Sind wir Christen überhaupt eins im Wesen miteinander?
Ja.
2. Petrus 1, Vers 3. Durch die großen Verheißungen sind wir Teilhaber der göttlichen Natur. Alle von uns sind bewohnt vom Herrn. Also, wir haben das gleiche Wesen. Ich möchte das kurz mal illustrieren. Wir haben 4 Kinder. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich sehe viele Menschen, Menschen, die ich kenne und die ich liebe. Ich freue mich über diese Menschen positiv. Und wenn darunter mein Sohn ist, er ragt besonders heraus. Es ist ja mein Sohn. Wir haben das gleiche Wesen. Wir haben den gleichen Nachnamen. Wir haben was ganz Besonderes miteinander, teilen wir. Und ich denke, unter Christen, wenn wir den gleichen Charakter, das gleiche Wesen haben, müsste es einen Unterschied machen, in dem, wie wir miteinander auskommen. Zum Beispiel, was für einen Unterschied, was für eine Auswirkung sollte das haben, dass wir den gleichen Charakter, das gleiche Wesen haben? Es sollte eine praktische Auswirkung haben. Ja. Ein Zugehörigkeitsgefühl, ein Empfinden, wir gehören einander. Absolut. Eine Wellenlänge.
Das Konkurrenzdenken, das hört auf.
Wenn man weiß, man ist eins im Wesen, Konkurrenzdenken, was wir hier drüben haben, hört eigentlich auf. Denn, ja?
Man gibt sich nicht auf in Unstimmigkeiten.
Man gibt sich nicht auf in Unstimmigkeiten. Barmherzig ist man, wenn jemand einen Fehler macht, denn wir sind ja von der gleichen Familie. Was noch? Sehr gute Beobachtungen. Das hat, ja.
Ja, die Liebe, die ich sozusagen erwarte, die gilt eigentlich auch dem anderen, weil er ja sozusagen das Gleiche ist wie ich, in Christus Einheit da ist.
Ich bin bewohnt von Christi Liebe. Ich gebe ihm und er gibt mir. Wir haben eine gegenseitige, durch das Wesen Gottes in uns, die gegenseitige Liebe kommt zum Ausdruck. Gut. Wir dürfen wissen, anhand von der Schrift, dass auch in der Dreieinigkeit die Kommunikation perfekt ist. Sprechen wir über die Auswirkungen in einem irdischen Team aus Christen bestehen, in Bezug auf die Kommunikation. Was für Auswirkungen sollten wir sehen in unseren Teams, weil wir wissen, in der Dreieinigkeit die Kommunikation vollkommen war? Bitte? Ehrlich zueinander. Eine gute, klare Kommunikation. Wie viele Teams leiden an unklarer oder unausreichender Kommunikation? Was noch?
Wir hören genauer hin, was der Teamkollege sagt.
Wir versuchen zu hören und zu verstehen. Wir wollen hören und wollen verstehen, was der Kollege sagt. Wir sind darauf bedacht, nicht das auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern ganz genau präzise zu empfangen, was der andere gesagt oder gemeint hat. Gut. Was noch? In der Kommunikation.
Eine liebevolle Kommunikation.
Eine liebevolle Kommunikation.
Also eine Kommunikation, die den anderen für wert achtet.
Ja, eine wertachtende Kommunikation. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist sich verständigt haben in irgendeiner anderen Art und Weise als durch eine ehrerbietende oder achtende Kommunikation.
Schweigen,
wenn nötig. Nicht ständig auf eine Sache rumpauken, sondern Schweigen, wo nötig. Wir kommen zu diesem vierten Punkt, zur Liebe. Beschreiben wir die Liebe zwischen Vater, Sohn und Geist.
Ein Wort, vollkommen.
Vollkommen, eine vollkommene Liebe. Und zwischen uns in einem Team. Die Merkmale dieser Liebe. Wir haben auch hier nicht etwas nicht gesagt, was hier fehlt. Sie brauchen keine Vergebung, denn da gibt es keine Sünde. Unsere Liebe in dem Team schließt auch, glaube ich, Vergebung ein. Denn wir müssen, wenn wir einander tragen in der vollkommenen Liebe, wir müssen leider, weil wir noch vollkommen sind, wir müssen vergeben. Was noch? Merkmale der Liebe untereinander. Eine gebende, eine dienende Liebe, statt eine ziehende Liebe, das ist ja nicht Liebe, wenn man von anderen nur erwartet. Die Liebe in der Dreieinigkeit war gebend, ständig. Das Arbeiten miteinander. Wir haben in der Dreieinigkeit das Vorbild des Miteinanders, einige Illustrationen von dem Vorbild des Miteinanders in der Dreieinigkeit. Die Schöpfung. Gut. Der ganze Erlösungsplan. Sie arbeiteten zusammen, um das gesamte Werk zu vollenden. Er tat den Willen des Vaters, Jesus tat den Willen des Vaters.
Delegieren und senden war kein Problem.
Delegieren und senden war gar kein Problem. Gut. Und all das hat natürlich ganz praktische Auswirkungen auf uns, wenn wir miteinander auskommen und arbeiten in einem Team. Dass wir sehen, wir haben hier als Basis das Vorbild der Dreieinigkeit in dem Miteinanderarbeiten. Nun, eng verbunden mit dem ist Aufgabenteilung. Warum ist das, einige Illustrationen von Aufgabenteilung? Wir haben eben vorhin gesehen, wie sie miteinander arbeiten, aber was sind die Unterschiede in der Aufgabenteilung? Das Kreuz. Jesus hat das Kreuz erdulden müssen. Okay, der Geist hat einen besonderen Dienst auf Jesus jetzt hinzuweisen.
Bei der Taufe, als Jesus getauft wurde, dann kam ja der Heilige Geist und der Vater, die bestätigt die Stimme.
Okay. Bei der Taufe Jesu waren alle drei daran beteiligt, in verschiedener Form, in verschiedenen Aufgaben.
Die Verherrlichung des Vaters.
Okay, die Verherrlichung des Vaters in allem. Nicht alle tun das Gleiche.
Ja, das Gericht ist dem Sohn übergeben.
Das Gericht ist dem Sohn übergeben. Sehr gut. Ich denke, es ist wichtig zu merken, dass nicht alle das Gleiche tun und das ist gut so und in einem Team unter Menschen ist es genauso. Gegenseitige Ehrerbietung. Einige Illustrationen davon von der Dreieinigkeit.
Der Jesus war dem Vater absolut untertänig oder hat ihm alle Ehre bekommen?
Okay. Jesus hat dem Vater alle Ehre zukommen lassen. Wir haben schon vorhin von dem Heiligen Geist geredet. Er weist auf Jesus hin. Es ist in keinster Form Konkurrenzdenken, sondern ganz im Gegenteil diese gegenseitige Ehrerbietung. Ja.
Kapitel 17, das Rat gelesen, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir zu tun gegeben hast. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
Johannes 17, Vers 4. Sehr, sehr wichtige Aussage. Bitte? Ja, eine wichtige Aussage gerade über die Ehrerbietung. Wer von uns kann Illustrationen geben von einem Team von Menschen, wo diese gegenseitige Ehrerbietung gut ausgelebt wurde.
Denk an deine Ehe.
Eine Ehe?
Jawohl.
Eine
Ehe.
Ach so, meine Ehe. Ich bin dankbar für meine Frau. Sehr, sehr dankbar für sie. Oh ja. Kennen wir Illustrationen von Arbeitsteams unter Christen, wo gegenseitige Ehrerbietung praktiziert wurde oder wird? Das lange Schweigen stört mich.
Ich habe das mal erlebt, dass in einem Team, dass man sich gegenseitig beteiligt hat, wenn über den anderen, in der anderen Gruppe schlecht gesprochen wurde.
Okay, sehr gut. Wenn über jemand schlecht gesprochen wurde, hat man die andere Person verteidigt. Das ist eine positive Auswirkung davon. Was für Praktiken könnten hier gemacht werden in der gegenseitigen Ehrerbietung in einem Team? Was könnte man tun, um das an den Tag zu legen, wie es aussieht unter der Dreieinigkeit? Was könnten wir Menschen tun, um zu einer gegenseitigen Ehrerbietung zu kommen? Nicht ausgrenzen? Andere nicht ausgrenzen?
Den anderen höher achten.
Den anderen höher achten als uns selbst. Wie sieht das aus in der Praxis?
Der eine kann für den anderen Handlangerdienste erledigen, wenn er Hilfe braucht.
Okay. Hilfe, Hilfestellung geben bei gewissen Aufgaben?
Überhaupt die unterschiedlichen Aufgaben zu akzeptieren und die Gabe des anderen zu sehen, die ich selber nicht habe.
Die unterschiedlichen Aufgaben akzeptieren. Gut.
Kritik und Unzufriedenheit mit ihm selber oder nicht ohne ihn zu besprechen.
Okay, noch einmal die
Kritik,
auch Kritik und Unzufriedenheit mit der betreffenden Person selber zu besprechen.
Anerkennung.
Ich denke, diese Anerkennung geben, das war gut, was du gemacht hast. Gar nicht scheuen, Anerkennung zu geben. Fällt es uns schwer, Anerkennung zu geben? Ist es uns? Wird das gemacht? In Teams?
Selten.
Ich möchte anhand von einigen Bibelstellen uns ein Prinzip zeigen und gerade an diesem Punkt, wir kommen zurück zu unserer Diskussion. Aber Römer 15, Vers 14, das steht nicht in euren Notizen, das müsst ihr mal aufschreiben daneben. Römer 15, Vers 14. Wir sprechen hier von gegenseitiger Ehrerbietung. Ich habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst Vollgütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Beschreibe mir, was du siehst in dem Vers an Einstellung von Paulus zu den Römern. Was ist seine Einstellung zu den Römern? Dass sie mündig sind, ja.
In gewisser Weise lieben sie den anderen, weil sie ihn so wohlgemacht haben, aber auch gütig sind. Also nicht so einheitsfrei.
Okay. Gut.
Paulus ermuntert sie eigentlich.
Er ermuntert sie. Er setzt volles Vertrauen in sie. Er ist überzeugt, fest überzeugt, dass sie voll und fähig sind. Voll von Gütigkeit. Woher kommt diese Gütigkeit? Von Gott. Woher kommt die Erkenntnis, von der er spricht, dass sie voll sind von Erkenntnis? Es kommt vom Herrn. Woher bekommen Sie die Fähigkeiten, einander zu ermahnen? Vom Herrn. In anderen Worten, er sagt, Gott ist am Werk in euch. Ich las diesen Vers einmal und war einfach umgehauen, als ich dachte, welch große Ermutigung das bei mir haben würde, wenn der Apostel Paulus auf mich zulaufen würde und sagen würde, du Roger, ich bin überzeugt, dass du voll und fähig bist. Voll von Gütigkeit. Ich dachte, wow, wenn er so von mir reden würde, so von mir denken würde, das würde ein großer Ansporn sein. Aber dann habe ich mir im Stillen gedacht, an dem Tag, als ich Römer 15, Vers 14 las, ich kann mich nicht erinnern an eine Predigt, an diesen Text. Es ist wahrscheinlich eine persönliche Auslegung oder sonst was. Und das nagte aber an mir und ich begann und las viel mehr von den Briefen des Paulus. Eigentlich in den nächsten 24 oder 48 Stunden las ich den ganzen Rest von den Briefen des Paulus und entdeckte diese Gedanken, diese Ausrichtung, diese Einstellung in allen seinen Briefen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Philipper 1, Vers 6. Gott ist am Werk in euch. Und schlage mit mir 2. Korinther Kapitel 7 auf. 2. Korinther Kapitel 7. Ich möchte sagen, in einem Team ist dieses Prinzip eines der wesentlichsten, wichtigsten Prinzipien im Umgang miteinander. 2. Korinther Kapitel 7. Vers 2, das müsst ihr uns zugeben, wir haben niemandem Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um zu verdammen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, mitzusterben und mitzuleben. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme viel von euch. Ich bin mit Trost erfüllt und fließe über von Freude in all unserer Trübsal. In Vers 4 sagt er, ich rühme viel von euch. Hinter eurem Rücken rede ich positiv über euch. Dann in Vers 14. Denn wenn ich euch, Titus, ihm gegenüber gerühmt hatte, bin ich damit nicht zuschanden geworden, sondern wie wir euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen haben, so ist auch unser Rühmen dem Titus gegenüber wahr geworden. Und er ist jetzt noch viel mehr für euch eingenommen, da er an euer aller Gehorsam gedenkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich bin froh, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Hier ist die Situation. Titus und Paulus sind zusammen. Paulus sagt zu Titus, geh mal rüber, besuch die Korinther und du wirst feststellen, Gott ist am Werk in dir. Er geht rüber, besucht sie, kommt zurück, postwendet, meldet er, es ist wahr, was du gesagt hast, Gott ist am Werk in den Korinthern. Paulus dreht sich um, wiederum gleich, und schickt einen Brief an sie und ermutigt sie, dass sie ihn ermutigt haben, indem sie Titus so aufgenommen haben. Diese gegenseitige Ehrerbietung, und ich denke, Paulus hat gelernt, Leute zu ermutigen. Ich möchte sagen, in einem Team, wenn wir das nicht tun, wenn wir einander für selbstverständlich nehmen, anstatt uns gegenseitig zu ermutigen, stirbt mit der Zeit ein Team aus oder es geht ein. Wir brauchen eigentlich sehr viel von diesem zu tun, dass wir in Ehrerbietung dem anderen zu vorkommen. Und das bedeutet auch eventuell oder oft mit Worten. Ich möchte 2. Thessalonicher Kapitel 1 noch einmal hinzunehmen. 2. Thessalonicher Kapitel 1. Vers 3. Wir sind alle Zeit zu danken, die für euch Brüder, wie es geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe eines jeden Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, so dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr zu ertragen habt. Wenn Paulus über deine Gemeinde hinter deinem Rücken positiv reden würde, was für eine Auswirkung hätte das auf dich? Wenn er deine Gemeinde benutzen würde als ein Vorbild, ein Beispiel von Glaubenstreue. Was für eine Auswirkung. Ich meine, ja. Man würde sich freuen, aber die Anstrengung käme, um diese Anerkennung gerecht zu sein. Preis den Herrn.
Aber kann es nicht auch passieren, dass man sich ziemlich dann auch drauf ausruht, wenn man jetzt so kümmert?
Wenn man von all dem, was Paulus schreibt, die Lobworte zusammenzählt, sind sie nicht ständig Lob. Also man sieht in den Briefen von Paulus auch sehr viel Korrektur und Rüge. Aber da, wo er loben kann, lobt er. Ja, und ich denke, wenn wir es tun würden, so oft wir könnten, wäre es nicht zu viel. Ich gehe von mir aus als Vater. Wir haben 4 Kinder und die Gefahr ist sehr groß, wenn der Vater durch die Tür kommt nachmittags, sieht, ich komme durch die Tür und ich sehe Dinge. Mach die Tür zu, mach das Fenster zu, Licht aus, Licht an. Tut dies, tut das. Wenn ich nur als Befehlshaber durch die Tür komme, statt Anerkennung und Würdigung und Schatz, es ist nett, dich zu sehen, man wird einfach entmutigt durch die ständige Forderung. Und was ich sehe, ist, viele Leute haben die Gewohnheit zugelegt, ständig zu fordern. In einem Team ist das eine große Gefahr, denke ich. Die Leitung will die Ziele erreichen und statt sie zu ermutigen, kommt ständiges Fordern und Verlangen und das ständige Verlangen kann entmutigen. Und ich denke, die Ausgewogenheit ist natürlich so, dass das Korrektur kommen muss. Aber was sollte die Relation sein zwischen Anerkennung und Korrektur? Wir sind eben bei diesem Punkt gegenseitige Ehrerbietung. Ich merke bei Kindern, bei meinen Kindern, es ist nicht so, dass ich eine Ausgewogenheit habe mit 10 Lobworten und 10 Korrekturworten. Da habe ich nicht eine Ausgewogenheit. Ich denke, eine Korrektur wiegt sehr schwer. Und ich habe diese Tage gehört, es soll sogar eine Untersuchung gemacht worden sein, dass man 8 bis 9 Anerkennungen zu geben hat, für jede Korrektur und jede Zurechtweisung. Nun, das ist nicht gesagt, dass man hier ein wissenschaftliches Maß hat an Anerkennung. Es zeigt mir nur, wie schwierig das ist, wenn fast nur Korrektur kommt. Oder manche Leute, ich habe das oft gehört, manche Leute gehen davon aus, wenn was Gutes kommt, dann ist das selbstverständlich und alles andere, was ich melde, ist korrektiv. Und dann ist der Empfänger von dieser Nachricht, von dieser Art der Kommunikation ständig im Dunkeln, mache ich es je richtig. Weil fast das Einzige, was kommt, kommunikativ negativ ist. Wir beten zusammen und machen hier eine Pause. Vater, danke, dass du uns hilfst in diesen Stunden, auch über das Wesen und über den Charakter Gottes, dass wir sehen, was für Möglichkeiten es gibt, im Umgang mit anderen in einem Team biblisch umzugehen, sodass du, Herr Jesus Christus, die Ehre hast. Amen.